Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Und mir gegen sitzt der fantastisch schlaksige Telu, Mauri zum Gruße.
Wir sind zwei knütteldicke Knochenbrecher, die die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss zersplittern.
Jede Woche knacken wir die Knorpel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie not auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 135 von Furcht des Weisen Teil 2. Das sind die Seiten 354 bis 370 in eurer Lieblingsausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, bist du in Wahrheit die bucklige Alte, die ihre Patienten mit Blutegeln und Holzgeist behandelt?
Bucklig bin ich, aber ich würde es mit Friesengeist und der Absinthfee probieren, also Spiritus im Grunde genommen. Schauen wir aber jetzt, wohin uns Spirit der wilde Mustang getragen hat in Band 2, die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik, zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 135. Ankunft im Dorf. Levenshire ist ein kleiner Ort, der an Filme aus dem Wilden Westen erinnert. Eine schmutzige Straße führt hindurch. Quoth versucht, Ellie und Kryn zunächst unbemerkt zu Hause abzusetzen. Doch schon nach kurzer Zeit sind sie umringt von den Einwohnern. Sie feiern Quoth nicht gerade wie einen Helden. Im Gegenteil, sie sind zunächst misstrauisch. Bis Kryn der versammelten Menge erklärt, dass Quoth sie gerettet und die falsche Ruhtruppe getötet habe. Ganz im Gegenteil zu den Männern im Dorf. Diese schauen betreten zu Boden und erklären, dass ihr Versuch, sie zu retten, kläglich gescheitert sei. Ein Junge namens Jason, Ellies fester Freund, wie sich dann herausstellt, macht sogar Ellie selbst durch ihr hurenhaftes Auftreten für die Entführung verantwortlich. Daraufhin bricht Quoth ihm kurzerhand den Arm. Auch der Bürgermeister, Ellies Vater, stößt zur Szene und scheint überzeugt, dass Quoth heldenhaft gehandelt hat. Er schickt Jason zur Behandlung des gebrochenen Arms zu Gran, der Dorfärztin, und Quoth beschließt, ihn zu begleiten.
Gran hat wesentlich mehr Ahnung von Medizin, als Quoth angenommen hatte. Tatsächlich übersteigt ihre Expertise den vieler Studenten der Universität. Sie verbindet geschickt Jasons Arm und hat auch das Bein von Bill versorgt, einem Mann, der bei der gescheiterten Rettungsaktion schwer verletzt wurde. Sie kümmert sich nun auch um Quoth, der völlig erschöpft zu sein scheint. Sie bewirtet ihn mit Tee und Kuchen und Quoth muss bitterlich anfangen zu schluchzen. Etwas stimme nicht mit ihm. Jemand Normales wäre niemals dazu in der Lage, eine ganze Truppe, inklusive Frauen, brutal zu töten. Gran versichert ihm, dass er richtig gehandelt habe. Und nachdem er sich beruhigt hat, geht er zurück zum Bürgermeister. Er übergibt die Pferde mitsamt Ladung an die Mädchen als künftige Mitgift und macht sich anschließend wieder auf den Weg mit Angst im Herzen vor dem eisernen Gesetz, das er durch den Massenmord gebrochen hat.
Was hast du für eine Mitgift zu bieten, Nathalie? Was hätte man, der gemeine Quoth an sich, Code an sich, davon, wenn er dich heiraten würde?
Sie sind zwar voll mit Katzenpipi, aber ich habe Felle, Mauri. Felle.
Die dienen uns jetzt auch als kuscheligen Untergrund im Unterding. Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und ich frage die bucklige Nathalie, was hat sie mir denn heute mitgebracht? Blutegel?
Ich frage den kritteligen Mauri, ob er tatsächlich im Real Life Knüttel sagt. Also wahrscheinlich benutze das heute auch nicht so häufig. Aber ich bin ein Knüppelmädchen. Ich sage auch knüppeldick.
Ich sage auch Knüppel, aber ich weiß nicht, ob ich jemals das Wort knüppeldick benutzt habe.
Spannend. Es ist auf jeden Fall synonym zu verwenden. Das habe ich nachgeschaut. Es ist aber nicht das, was ich mitgebracht habe. Also sag mir doch erstmal, was du mir mitgebracht hast.
Eine dreifach verschlossene Truhe, Nathalie.
Was steckt denn da drin, fragen wir uns alle.
Alles, Nathalie.
Oh Gottes
Willen. Der Code dieses Buchs.
Der gemeine Code.
Ich habe den gemeinen Code geknackt.
Okay, spannend.
Nach letzter Folge hatten wir uns ja vorgenommen, jeder für sich vergleicht nochmal neun Menschen mit anderen neun Menschen und stellt Querverbindung her. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gemerkt, aber es gibt auch immer mal wieder Vergleiche zu sieben. Mhm. Und irgendwann bin ich ins Stolpern geraten und habe gedacht, ich brauche jetzt erstmal eine Timeline. Mhm. Und dann habe ich angefangen, eine Timeline zu machen. Und irgendwann wurde mir dann was bewusst.
Das klingt ominös.
Und das hat eine Lawine ausgelöst, Nathalie. Ja. Eine komplette Lawine. Und dann bin ich zu drei Wahrheiten gekommen.
Spannend.
Über diese Buchreihe.
Ja.
Das ist die dreifach verschlossene Truhe. Und es erklärt alles. Mhm. Das hat ultimativ dafür gesorgt, dass ich mich jetzt komplett sozusagen gespoilert habe.
Spannend.
Weil wenn meine Theorie stimmt und es fügt sich unglaublich gut zusammen.
Ja.
Da kann ich voraussagen, was nicht im Detail, aber auf jeden Fall als Handlung noch passieren muss.
Spannend. Vielleicht können wir ja Wocham und natürlich auch Patrick Roswells himself damit helfen, endlich den dritten Teil fertig zu machen.
Und ich habe mir deswegen überlegt.
Ja.
Du weißt ja nicht, wie du diese dreifach verschlossene Truhe
ich
knacken kannst.
Ich weiß gar nichts.
Aktuell.
Ich bin nichts
ahnt. Du weißt gar nichts. Deswegen schiebe ich das auf drei Sonderfolgen.
Ach du Scheiße.
Am Ende von Buch 2.
Holy shit. Ja, okay.
Das heißt, ich muss mich jetzt komplett zusammenreißen. Nichts mehr zu sagen. Und ich verspreche, dass ich es vorher, also diese drei Sonderfolgen sind ein eventueller Spoiler.
Okay, ja, gut.
Soweit sind die noch nicht entfernt. Aber ja, wer nicht möchte, der überspringt diese Folgen. Und dann werden wir nach diesen drei Sonderfolgen, ich glaube, ich brauche drei Folgen dafür, weil es echt dann viel ist,
okay,
das aufzurollen. Dann kann man direkt springen zu dem Spin-off.
Ja, okay.
Büchern, die wird dann ja behandelt werden, zu Auri und Bast.
Das klingt hervorragend.
Ja, findest du es nicht toll, wie ich hier dramaturgisch
ja, ich jetzt weißt du,
mein
Kopf
für den
geht ja,
ganzen Podcast aufbaue.
Mein Kopf in 30 Richtungen und jetzt, ne? Schwierig.
Wir haben, dieser Podcast hat mir dabei geholfen, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und das ist krass. Weil ich habe das auch gegoogelt, meine These, und ich habe einen großen Chunk davon, hat jemand auch schon vor 8 Jahren auf Reddit entdeckt. Der ist aber zu ganz anderen anschließenden Schlussfolgerungen gekommen. Und ich habe tatsächlich niemanden gefunden im ganzen Web bisher, der das genau so gesagt hat. Ne, damit will ich nicht sagen, dass meine hundertprozentig stimmt, aber es passt ziemlich gut. Naja, deswegen, darauf könnt ihr euch gefasst machen. Am Ende dieser Season, das große Staffelfinale von Furcht des Weisen im Königsmörder-Podcast.
Nice.
Und nach diesem Banger möchte ich wissen, was hast du mir damit gebracht, Nathalie?
Du, ich würde sagen, Selbsthass, Vatermantel.
Das klingt nach Freud. Aber steckt da auch Psychoanalyse drin?
Da steckt Bernhard Blocksberg drin. Weil ich weiß nicht, ob wir jetzt zu Teil 1 mal gesprochen haben. Aber es gibt eine wunderbare YouTuberin, Maya Schäffler, die, glaube ich, gar nicht viel hochlädt. Sie hat damals meine Aufmerksamkeit mit dem ersten, warum Bernhard Blocksberg ein Arschloch ist und wir den alle hassen, Video über 2,5 Stunden meine Aufmerksamkeit gecatcht und hat jetzt den zweiten Teil von, ich glaube, Folge 50 Bibi Blocksberg bis Folge 100 Bibi Blocksberg wieder noch in 2,5 Stunden aufgearbeitet mit direkten Referenzen, warum Bernhard Blocksberg ein absolutes Arschloch ist. Es ist perfekt, um dabei Wäsche zu machen. Und ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Kram in Kinderkassetten steckt, was man einfach so mitgenommen hat und was für einen auch vollkommen in Ordnung war zu dieser Zeit. Ich weiß, dass ich mich immer gewundert hat, dass Bibis Bruder einfach nach Folge 1 oder 2 abgeschoben wurde und niemals wieder auftauchte. Aber das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, meine anderen Kinderkassetten von Europa, gibt's ganz viele auf Spotify, nochmal anzuhören. Und macht mir eine diebische Freude, da jetzt reinzuhören und das Ganze nochmal zu analysieren. Das heißt, wenn ihr auch Geschichten hattet aus eurer Kindheit, die euch begleitet haben und die euch vielleicht geschädigt haben für immer, hört sie euch nochmal an. Es ist großartig. So.
Wenn du möchtest, ist das der nächste Podcast, weil ich habe noch nie Bibi Blocksberg gehört. Und Bernhard Blocksberg gehe ich von aus, anhand was du gesagt hast. Du hast mir die Indizien absolutes Arschloch gegeben, also schließe ich daraus, er ist der Vater.
Ja, ach so richtig. Ja, also Fun Fact, ich glaube, in den ersten 5 Minuten erklärt sie, also Folge 50 wird Bibi Blocksberg entführt und alle machen sich tierisch Sorgen, außer ihr Vater. Das ist so.
Was ist das denn für ein Massive-Spoiler jetzt?
Wahnsinnig wütend auf das Kind. Und ich dachte mir, das ist, im Grunde genommen ist das viel, was wir hier auch auffangen, was Quoth richtig stellt. Also Quoth ist quasi Anti-Bernhard Blocksberg. Und das ist alles, was wir für diese Folge wissen müssen.
Das werde ich genauso unterschreiben. Und wir ritzen das jetzt auch in unser steinernes Herz.
Das steinerne Herz. Analyse.
Nun stecken wir knüppeldick im steinernen Herzen. Der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren.
Nice.
Und wir sind bei Kapitel 135, Homecoming.
Ankunft im Dorf.
Ja.
Ja.
Heimkehr hätte man besser. Ja. Heimkehr viel besser. Jetzt ich, der Vitelu, alles weiß, ja, sagt, Heimkehr wäre der bessere Titel gewesen. Ich werde ab jetzt damit aufhören, aber ich bin trotzdem innerlich mighty nun.
Das heißt aber auch, weißt du, jetzt kritisieren wir Wocham quasi nicht nur von einem übersetzerischen Standpunkt aus, sondern auch noch von dem inhaltlichen großen Grand Scheme. Das ist natürlich... Ja, vielleicht hätten die sich auch mal so intensiv damit beschäftigen müssen.
Ich muss mich so zusammenreißen, Nathalie, ja, dass ich das nicht alles in die Welt hinaus posaune.
Ich glaube, es wird ganz schön schwierig für dich in der nächsten Zeit.
Ich weiß jetzt halt auch, warum das so verdammt schwierig ist, den dritten Band zu schreiben. Mhm. Es ist wirklich richtig krass. Ich kann jetzt schon mal sagen, es wird gar nichts dem Zufall überlassen. Gar nichts. Wirklich...
Das gibt mir jetzt schon
alles
Anxiety.
Ist so, wo es sein muss.
Oi.
Bisher in den Büchern.
Weißt du,
ich sag dazu nichts mehr.
Du bist der Anti-Kthä. Du weißt alles,
ja,
aber du sagst nichts. So.
Ja, weil das gut ist. Weil der Kthä gibt dir nur Wahrheiten, die du ja nicht hättest haben sollen.
Ja.
Damit du dieses Buch weiter noch genießen kannst, darfst
schwierig
du diese Wahrheit nicht wissen.
Was wir aber wissen, ist, dass wir zur Essenszeit im Dorf ankommen. Und da frage ich dich nochmal, hast du eine designated Essenszeit? Ich denke mal, es ist hier ja irgendwie nachmittags, wa?
Alles auf jeden Fall weit nach hinten verschoben. Ja. Ich frühstücke in der Regel nicht vor 10 und ich esse zum Mittag in der Regel nicht vor 14 Uhr.
Mhm. Das ist sehr spannend. Ich frühstücke ja gar nicht.
Abendessen in der Regel so 20 Uhr.
Ja, okay. Bin dann um 11:30
alles so circa 2 Stunden nach Standard, würde ich sagen. Zumindest in vielen Ländern.
Fair. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier dann Nachmittag haben. Also für mich gibt das so ein bisschen Abendessen-Vibes, oder? Essenszeit, gut, könnte natürlich auch Mittag sein. Aber ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil es gibt nichts zu essen. Das muss ich euch hier an der Stelle sagen. Zumindest zunächst nicht. Aber die Menschen finden uns trotzdem. Quoth hatte so ein bisschen gehofft, er könnte ohne das ganz große Aufsehen da durchkommen. Ha, leider nein. Und er sagt auch noch, die Frauen waren schneller als die Männer. Und innerhalb von Sekunden quasi haben sie die beiden Mädchen umringt und reden, weinen, umarmen sie. Und es ist ein herzliches Willkommen.
Und dann kommen die Männer dazu und es sind nicht 7, nein, es sind 6 oder 8, steht hier. 6 oder 8 Männer, aber auf keinen Fall 7, kommen auf diese Szene hinzu, aber sie kommen nicht ganz an die Mädchen
Wocham
heran.
Wocham sieht das anders?
Nein.
Er entscheidet sich für
Wocham
ein 1/2 Dutzend, also 6.
Na gut.
Ist in Ordnung.
Vielleicht überinterpretiere ich hier
nicht
auch.
Nicht 7.
Aber es
vielleicht
steht im Englischen... 6 or 8 came down onto the street.
Ja.
Dann denke ich mir so, warum nicht 6 or 7?
6, 7.
Da wäre, Gen Alpha wäre ausgedrückt, ja.
Ich denke, sie unterinterpretieren. Das ist meine Meinung dazu.
Ich bin da auch ganz, da rennst du bei mir offene Türen ein aus Stein.
Keiner der Männer war nahe Angehöriger der Mädchen. Und deswegen überlassen sie es auch erstmal Frauen und Schwestern und so weiter und so fort. Und Quoth versucht jetzt erstmal die wichtigsten Leute herzurufen. Das heißt, Er sagt einem 10-jährigen Jungen ungefähr, meld mal dem Bürgermeister, dass seine Tochter wieder da ist. Und dann spricht er noch so einen anderen Jungen an, Pete. Pete ist mein persönlicher Protagonist für diese Folge.
Was antwortet Pete nach Wocham auf, kannst du ein Pferd reiten?
Natürlich, sagt er.
Weil im Englischen sagt er Snuff. Also was bedeutet Snuff? S-Apostroph N-U-F.
Ja, it's enough. Snuff. Wahrscheinlich. Also,
ja, aber Quoth sagt, can you ride a horse, Pete? He looked insulted. Snuff.
Cool Kid einfach. 10 von 10.
Meinst du, das kommt von enough?
Ja, so, ja, ja, ich denke.
Good enough.
So, dafür reicht's. Aber Cool Boy-Ansage einfach. Und es hört da nicht auf. Quoth fragt nämlich, weißt du, wo der Hof der Walkers liegt, also von Krins Eltern? Und dann schickt er ihn nach den Eltern und sagt, okay, wenn du es mit dem Pferd hin und zurück schaffst, ohne dir den Hals und meinem Pferd das Bein zu brechen, bekommst du einen Penny. Und Pete weiß, wie es läuft im Leben, weil er sagt, nee, der kriegt ja 2 Penny, weil es ist ja Bein und Hals. Und das ist in Ordnung. Und dann soll er losreiten. Das ist absolut unnötig, aber ich find's witzig.
Kennst du diese japanische Serie, wo die so ganz kleine Kinder losschicken und so Chores erledigen lassen?
Das ist so süß.
Das ist so süß. Das ist das so ein bisschen advanced.
Ja.
Diese Kinder sind ungefähr 10 und der so, du machst das.
Ja.
Du machst das. Und die sind so, pff.
Snuff.
Gib mir jetzt schon mal das Geld.
Ja.
Snuff.
Ich werde versuchen, das in meinen täglichen Gebrauch mit einfließen zu lassen. So, keine Sorge, das hat aber genug gereicht, damit sich die Männer jetzt nähern und sie sagen, ja, wer bist du? Und sie scheinen alle ein bisschen, also die Emotions sind high, not in a
also
good way.
Sie sind sehr, sehr misstrauisch.
Ja.
Ja, und fragen, wer bist du? Und dann kommt einer in die vorderen Reihen namens Seth.
Ja, Seth. Alle Tomb Raider-Fans wissen genau, wovon die Rede ist.
Seht. Und Seht sagt, wie heißt du? Und er sagt, Quoth.
Und du?
Und Quoth sagt, wie heißt du? Und Seht sagt, es geht dich gar nichts an. Genau so möchte ich auch durchs Leben gehen. Wie Seht.
Ja, Benjamin ist, glaube ich, der andere, ne? Ja, der ist so, Bruder, beruhig dich doch mal. Das fand ich sehr angenehm. Und die kommen so richtig unfreundlich auf Quoth zu und sagen halt, wir haben ein Recht darauf zu erfahren, bist du einer von diesen Schauspielern? Wir erkennen es an deinen Augen. Das ist spannend.
Das finde ich nämlich auch interessant.
Interessant.
Interessant ist die Mixtur offensichtlich von interessant und spannend und das sagt es hier genau aus.
Und Benjamin, der sehr häufig mein Gott sagt, sagt, von denen hat er doch keiner rote Haare. An solche Haare erinnert man sich doch.
Sind alles richtig smarte Boys. Weil Quoth sagt darauf nämlich, warum sollte ich die Girls denn wieder nach Hause bringen? Und Seth antwortet etwas und dabei stelle ich mir ihn vor wie Alyssa Edwards.
Ja.
Und Alyssa Edwards würde jetzt mit der Zunge schnalzen und würde sagen, you think you're clever, boy.
Ja. Willst du frech werden, Junge?
You think you're clever,
Junge?
Don't you? Im Englischen sagt er, you're getting smart with me, boy.
Ja, weil er denkt, Quoth ist auf eine Belohnung aus. Quoth guckt sich um und erkennt ganz viel Zorn von Männern, die Gerechtigkeit wollen. Und wenn das nicht hinhaut, dann halt Rache. So, und das sieht man auch in der Gesellschaft heute häufig, dass wenn das Erstbeste
diesen
nicht funktioniert.
Satz, den du gerade gesagt hast, den packen wir auch mit in den Rucksack.
Oh mein Gott, wir fangen heute früh an heute. Kann ich Pete mitnehmen? Der hat nicht viel,
jetzt,
aber ich möchte ihn gerne im Rucksack haken.
Kannst du machen. Ich werde jetzt halt auch schon auf dem Weg zu den Sonderfolgen so kleine Häppchen hinwerfen. Und vielleicht kommst du ja von alleine auf
manche
Sachen.
Genau, das denken wir alle.
Jetzt kommt was, das hat Jocham leider verpasst. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil sonst hätte ich es sehr, sehr gerne in die Folgenbeschreibung heute mit reingenommen.
Okay.
Und zwar, Krin
ja.
konfrontiert jetzt Seth.
Krin hat gar keinen Bock.
Hat gar keinen Bock. Und dann beleidigt sie ihn. Und das deutsche Wort ist an der Stelle
Eselidiot.
Ja, Eselidiot ist von Rothfuss Stupid Shit Eater. Also dummer Scheißefresser. Und das finde ich so viel geiler.
Ja.
Als Esel und Idiot.
Ja, wir werden in dieser Folge blessed mit den Dingen. Ja, und ich finde, es drückt auch ihre Wut besser aus, weil sie hat auch wirklich gar keinen Bock. Weil sie sich denkt, Bruder, ihr habt uns da versauern lassen. Der hier hat wenigstens irgendwas gemacht. Und jetzt wollt ihr den auch noch ankotzen? Wo wart ihr denn? Warum habt ihr uns nicht befreit? Das kommt auf der Gegenseite nicht gut an.
Und dann kommt Ellies Freund. Der macht sich jetzt auch alle Ehre.
Ja.
Weil Ellies Freund kommt nach vorne. Da möchte ich gerne in den Rucksack packen, dass da gesagt wird, dass er ungefähr 17 ist.
Mhm.
Und der sagt dann, hättet ihr nicht so knappe Röcke getragen
ja.
und so viel Ausschnitt, dann hätten die euch auch nicht gesnatcht.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die Angst, die die beiden hatten, also durchaus berechtigt war. Nicht alles, wie wir davon nachher ja. erfahren, aber die dummen Kommentare kommen. Und wir wissen aber auch, Quoth steht jetzt zu seinem Wort und sagt, okay, Freunde, ich hab euch gesagt, das ist kein Problem. Und wir werden dem jetzt ja auch mal beweisen, dass das kein Problem ist. Und deswegen brechen wir dem netten jungen Mann hier einfach mal das Ärmchen.
Da möchte ich gerne in den Rucksack packen, dass Quoth hier in Selbstjustiz diesem 17-jährigen Jungen dann den Arm bricht.
Fair. Ich finde aber sehr schön...
Und ihn dazu bringt, sich zu entschuldigen.
Ich finde nämlich sehr schön, dass er sagt, stell dir vor, durch welche Hölle die in den vergangenen Tagen die Mädels gegangen sind. Und hier wird die Vergewaltigung auch ganz offen angesprochen. Also er will an der Stelle nicht, dass sich der gute Jason, wenn man schon Jason heißt, ne, der gute Jason da irgendwie herausfinden kann, mit er hätte es ja nicht gewusst, und sagt auch noch... Überleg dir, was du jetzt vorhast quasi. Denn wenn du Reue zeigst, dann wird dein Arm besser zusammen heilen. Und wenn nicht, hoffe ich, dass es richtig scheiße für dich wird.
Dass der gute Junge Jason heißt, haben wir auch in einer filmreifen Szene gelernt. Wie ist dein Name? Schreite ich in sein Gesicht. Mein Arm, jauchzte er. Die Augen zeigten das Weiße. Ich schüttelte ihn wie eine Puppe. Name. Jason, schrie er.
Hm.
Gottesmutter, mein Arm. Punkt, Punkt, Punkt.
Hm. Ja, bisschen peinloh, der Gute. Aber er wird sich nun entschuldigen. Und ich finde schön, dass die Frauen dabei trotzdem Krinne und Ellie auch noch umgaben wie ein schützender Kokon. Das heißt, wir haben hier alles, was Quoth quasi ihnen versprochen hat, nochmal. Also ich finde schön, dass wir das nicht nur in diesem Gespräch mit den Mädchen Quoth haben, sondern dass hier diese Situation auch nochmal ganz konkret dargestellt wird.
Quoth zwingt Jason also, sich zu entschuldigen, und dann sagt er, und wenn du es wirklich so meinst, dann wird Telu deinen Arm heilen, gerecht und wahr oder so, straight and true.
Ja, aber wenn du sonst wieder schlecht von diesen beiden Mädchen denkst, soll dein Arm schmerzen, als stecke ein heißes Eisen im Knochen. Und wenn du ein einziges unfreundliches ja. Wort zu ihnen sagst, wird er sich entzünden und langsam verfaulen. Und man wird ihn dir abhacken müssen, um dein Leben zu retten.
Ja, cool, das sind alles cool. Spannende Dinge, die Quote.
Ja.
Da, das sind
intrespannte Sachen.
Ich habe schon wieder.
Ja.
Intrespannte Sachen.
So, und
dann möchte er seinen Körper zurücklassen, hängend in einem Baum.
Ja.
Das finde ich auch intrespannt.
Daraufhin entschuldigt sich Jason und redet sich da so ein bisschen raus. Und dann erinnert sich Quoth auch erst daran, dass das ja dann der Freund von Ellie sein muss. Und denkt sich aber auch, naja gut, war im Zweifel zu seinem Besten nett.
Dann kommt Ellies Vater, der Bürgermeister.
Und der ist nicht wütend.
Nee.
Der umarmt sie ganz lieb.
Der freut sich.
Ja.
Und dann kommt es hier zu einem kleinen Konflikt, weil der Bürgermeister geht immer noch davon aus, dass das Edemaru waren. Und das möchte Quoth natürlich sofort klarstellen.
So geil, wie ich in diesen Momenten immer denke, entweder jetzt geht hier richtig der Shit ab oder es passiert gar nichts. Und das passiert so häufig in diesen Büchern.
Aber Ellie sagt dann auch direkt zu dem Vater gewandt, mach ihn auf keinen Fall wütend.
Ja, fair point. Sie haben auf jeden Fall diese Frage ja gehört, also weil Quoth halt sich damit bei den Edemaru einbezieht und der eine checkt das halt und der andere nicht.
Don't say anything to get him angry, Sie stellt das dann auf jeden Fall klar, auch so ein bisschen aus Angst halt vor Quoth.
Und dann will der Bürgermeister halt, dass Quoth das Ganze aber nochmal erklärt. Und er sagt halt, es waren keine fahrenden Schauspieler und da ist keine Edemaru, dass Edemaru das nicht tun würden und so weiter und so fort.
Und dann fragt der Bürgermeister, warum sollten sie das tun, sich als Edemaru ausgeben? Dann sagt Quoth, naja, weil sie dann das tun konnten, was sie getan haben. Sie sind hier reingekommen, haben geplündert.
Vertrauen missbraucht.
Und dann druckst sich Quoth davor zu sagen, dass er sie umgebracht hat. Er sagt nur, ich habe mich drum gekümmert. Und Krin sagt, er hat sie alle getötet. Was ein bisschen dumm war.
Ja.
Letztendlich.
Ich glaube, sie ist ein bisschen stolz auf ihren Homeboy.
Hat aber Quoth jetzt auch nicht. Naja gut, das ist halt eine Zeit vor DNA-Spuren.
Ja.
Das ist eine Zeit vor über Sicherheitskameras. Wenn die jemand tot gefunden hätte in einer Woche oder zwei, hätte man die wahrscheinlich nicht mal mehr erkannt.
Ja.
Das heißt, Quoth wäre ungeschoren davongekommen. Jetzt hat er offensichtlich, selbst wenn es böse Menschen waren, halt in Selbstjustiz mehrere Morde begangen.
Ah, naja.
Das ist ein bisschen ungünstig.
Ja, es ist schon unangenehm.
Aber vielleicht kommen wir ja glimpflich davon.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass er sagt, naja, Freunde, deswegen sind ja so ein paar Sachen übergeblieben. Und die Pferde sowie die Wagen und alles, was da drin ist, geht ja dann an die Mädchen. Also er macht das sehr, sehr klar. Und dann redet sie auch nochmal, was das alles ist. Sie erwähnen die Fälle nicht, was ich nicht verstehen kann. Und dann sagt Quoth auch nochmal, ja, ne, vor allen Dingen durch zwei geteilt. Das ist eine tolle Aussteuer. Und dann kommt von hinten so ein vierschrötiger Mann mit Schürze und sagt, ja, Moment, aber bei mir ist auch alles klein und kurz geschlagen worden und das beste Bier wurde ausgetrunken und Quoth so.
Klein und kurz geschlagen worden.
Ja.
Ja.
Hast du Töchter? Und er sagt so, beziehungsweise er sieht an seinem Blick, dass er Töchter hat. Und dann sagt Quoth halt, ja, dann hast du wohl noch Glück gehabt. Nicht mal, dass nicht schlimmer war. So, und jetzt hältst du mal die Schnauze. Und dann fällt dem Bürgermeister auf, dass Jason ja jetzt diesen gebrochenen Arm hat und fragt, was passiert ist. Und Quoth bietet auch noch ganz freundlich an, dass er den Arm ja auch mitschieden kann. Also er weiß ja, okay, ich bin ja hier medizinisch begabt.
Er denkt auch in dem Moment, er ist der Einzig.
Ja, ja, er geht da wieder
Einäugige unter den Blinden.
Davon aus, wie das so seine Art ist. Aber es gibt auch noch die gute Gran, bei der auch Bill mit dem zerschmetterten Bein ist. Und dann will Quoth da aber auch hin, weil er natürlich aber auch denkt, er ist trotzdem besser. Egal, wer da sitzt, wird schon hier in dem 200-Seelen-Dorf.
Der Bill erinnert mich an den Kater und seine Nelly.
Mhm.
Also die wurden zwar von einem Skrull überfallen, aber das Pferd ist auch gestorben. Und ich glaube, Kater hat doch auch dann irgendwie eine Verletzung am Bein.
Ja, Pferde sterben in Königsmörder. Chronik. Ist nicht
ja,
okay.
Das große Pferdesterben, man ja. Kennt es.
So, und er geht davon aus, dass das halt so eine bucklige Alte ist, die mit Blut, Ekeln und Holzgeist die Leute behandelt. Lol, nein.
Hat sich eine Natalie vorgestellt.
Ja, hat sich eine Natalie vorgestellt und hat keine Natalie bekommen. Denn sie ist actually kompetent. Und sie ist nicht nur kompetent, sie hat halt auch noch die Berufserfahrung. Also Quoth ist ja, was den medizinischen Aspekt angeht, eher so booksmart und die ist halt street smart.
Und sie hat nicht nur die Berufserfahrung, sie ist auch größer als er.
So nämlich.
Das beeindruckt ihn auch. Sie ist allerdings komplett unbeeindruckt, weswegen ich sie liebe.
Ja, sie ist großartig.
Sie fragt, kennst du dich damit aus? Und er sagt, ich habe Medizin an der Universität studiert. Und daraufhin zuckt sie nur die Schultern und sagt, dann kannst du mir ja helfen.
Ja, das finde ich geil. Und dann geht's auch direkt weiter zu dem Bruch von, also weil der von Jason ist natürlich schön glatt und gerade, wie das so sein muss. Aber von Bill ist das Ganze ein bisschen komplexer. Der regt sich übrigens auch darüber auf, dass die Leute ihm einfach das Pferd weggeschossen haben. Das ist sehr sympathisch. Und Quoth fragt halt, was hast du ihm gegeben, damit die Wunde sich nicht entzündet, weil der Knochen durch die Haut gedrungen ist. Und sie sagt direkt, dass sie nicht sauer wird, weil das ist so ihr Begriff dafür. Boxklette. Und Quoth sagt so, wirklich nicht Pfeilwurz? Und sie so, Pfeilwurz? Hast du je Pfeilwurz versucht, Bruder? Das kann gar nichts. So, ja, vielleicht.
Pfeilwurz ist ein Scam, sagt
Pfeilwurz
sie.
Ist ein Scam. Und Quoth so, ja, aber man könnte aus Pfeilwurz doch so eine Salbe machen und Besamie ist ideal. Und sie so, ja, könnte helfen, aber Boxkletter ist trotzdem deutlich besser.
Sie sagt, Pfeilwurz ist Homöopathie. Wir könnten halt doch actually Sachen nehmen, die auch wirklich was bringen. Aber kannst
nicht
meinen
über den Placebo-Effekt hinaus.
Schlucken. Ja.
Und dann war sie auch noch so, naja, lieber wäre mir noch Rotblatt und am besten wäre ja auch noch das und das.
Und dann liegt da auch noch das Buch für Zaubertränke, ich meine die Heroborika, ja, wo sie ganz viele Verbesserungen vorgenommen hat an den,
ja,
Sachen.
Das sehe ich auf jeden Fall.
Die Heroborika, kennen wir
so
schon. Die hat nämlich Devi auch in ihrem geupgradeten Buchregal später und die gibt's natürlich auch in der Universität als Standardwerk.
So nämlich, ein Buch, was man zu Hause braucht, ich sag's euch. Und sie sieht jetzt aber auch, dass Quoth ordentlich fertig aussieht und will ihm halt so Kuchen andrehen und was zu trinken.
Sie sagt die Worte, mit denen du mich oft im Podcast begrüßt und zwar, oh, du siehst aber fertig aus. Ja.
So, und er sagt auch noch so, also er tut das so ab und sie sagt, ein schaut mal, wie er im Buche steht, so, ich will dein Bullshit gar nicht hören und gibt ihm den Becher und er fragt, was ist da drin, Hagebutte und ein Apfelschnaps, den ich selber brenne.
Ein Apfelschnaps fände ich aber auch gut.
Finde ich auch süß. Wenn du willst, kann ich aber auch etwas Feuerwurst dazu tun, ist der ultimative Rose. Und damit hat sie es für mich richtig gesealed einfach.
Ja, das war Mic Drop.
Ja, der Build-Up.
So endet man einen sehr smarten Rose.
Ja, und Quoth merkt spätestens da, okay, ich bin in kompetenten
Händen. Dann verwandeln sie sich plötzlich in Haku und Chihiro, weil während er anfängt, den Kuchen zu essen, fängt er auch an, bitterlich zu weinen.
Ja, mit den Krokodilstränen, ne? Ich hab's genau im Kopf. Er ziert sich aber, er will nicht drüber sprechen. Ich meine, es ist halt auch alles ein bisschen grausam und er sagt halt dann auch, ich habe was Schlimmes
getan. Gran ist in dem Moment
getan.
Eine Mutterfigur.
Ja.
Er hat ja keine Mutter, das darf man nicht vergessen. Und jetzt ist da eine, die gesagt hat, trink jetzt mal einen Tee, du siehst nicht gut aus, hier ist ja was zu essen. Und jetzt fängt er an zu weinen und dann teilt er mit ihr auch seine bitteren Ängste. Und zwar, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe gerade 9 Menschen umgebracht, darunter waren auch 2 Frauen. Ein normaler Mensch würde das nicht tun. Fair point, muss man auch sagen, denn ich stimme ihm dazu, beziehungsweise ich hoffe das.
Ja, fair. Ich finde aber total schön, wie sie es hier aufgreift, ne? Also sie checkt ja, dass er auf jeden Fall auch irgendwie medizinisch nicht ganz unbewandert ist und sagt halt auch, naja gut, was hätten wir jetzt gemacht, wäre Bills Bein schlimmer gewesen, wir hätten es abgenommen. Als Mediziner muss man immer schwierige Entscheidungen treffen und das auch schnell. Und
zwar folgende Entscheidung. Du verbrennst einen Mann mit Eisen, um seine Blutung zu stoppen.
Ja.
Und du rettest die Mutter und verlierst das Kind.
Auch spannend. Willst du das in deinen Rucksack nehmen?
Weil, packe ich mal vorsichtshalber rein. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Folge schon wieder raushole.
Okay. Lass es.
Wird vielleicht eingetuppert.
Lass es erstmal drin. Ich fand auf jeden Fall das schön, weil es das Ganze greifbar macht und vor allen Dingen in diese Situation so schön passt.
Dann sagt sie was, wo ich jetzt deinen Take gerne zu hätte. Und zwar, ne, er sagt, ja, da waren auch Frauen dabei und sie sagt, die haben es doppelt verdient.
Ja.
Denn die wussten, was sie den Girls antun. Dann weiß ich nicht, ob ich dem so zustimme.
Also für mich ist es immer beides. Für mich ist es, weil sie halt auch sagt, die haben es doppelt verdient, weil die Männer sind da zu wilden Tieren geworden, aber die Frauen wussten genau, was das für die Mädchen bedeutet. Und deswegen ist es halt noch so viel schlimmer. Und ich finde auch, dass da die Solidarität auf jeden Fall größer sein sollte. Und ich finde auch in realen Fällen ist das, wenn, also dieses Enablen von Gewalttätern, vor allen Dingen von dem eigenen Kind, ist ein Ding. Aber auf der anderen Seite, Frauen wieder mehr Verantwortung zu geben als Männern, die sich in schreckliche Biester einfach verwandeln, ist auch schwierig.
Genau, also letztendlich sind die Männer die Gräueltat getan haben. Und man darf auch nicht vergessen, Männer, die dazu fähig sind, das mit kleinen Mädchen anzustellen, die sind auch dazu fähig, das mit erwachsenen Frauen anzustellen. Ich glaube nicht, dass diese Frauen auch unbedingt die Wahl gehabt hätten, zu sagen, nee, das macht ihr jetzt aber mal nicht mit den Girls.
Fair point.
Deswegen, also ich finde es ganz schön krasse These, zu sagen, die Frauen haben es doppelt so viel verdient. Ich finde, die Männer haben es trotzdem 4-5-fach mal so verdient. Aber es ist schlimm, dass die Frauen diesmal auch zu Mittätern geworden sind.
Die Frage, definitiv. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so explizit gesagt wird, weil du ja auch nicht weißt, ob die Frauen dabei waren oder nicht. Also, was die Frauen gemacht haben und was sie nicht gemacht haben, ist ja hier nicht ganz klar. Deswegen erstmal mitgehangen und mitgefangen. Und ich finde.
Sie sagt auf jeden Fall ganz klar als Schlussstrich, naja, manche. Das muss man halt.
Das finde ich sehr schön, was sie sagt.
Die muss man mal abmoxen.
So, wenn ein Bein fault, nimmt man es ab und manche Menschen müssen getötet werden. So, ganz nüchtern.
Ganz pragmatisch, ja.
Ist halt so, machst du nix.
Ne, wenn der Hund die Tollwut hat, dann erschießt ihn.
Und ich finde, die hat eine sehr schöne Klarheit.
Ja.
Ich würde gerne so, weißt du, die Rita regelt, finde ich, würde ich auch gerne, und Shaehyun, weißt du, die mal alle zusammen an einen Tisch setzen. Ich glaube, die könnten da viel Schönes schaffen.
Ja, glaube ich auch. eine Megatitel später sind wir jetzt wieder bei der Crowd draußen. Mhm. Bei der Village Crowd.
Der süße Geruch von Bier erfüllt die Luft.
Ja, da freuen wir uns
und
drauf.
Und ganz wichtig, Pete ist wieder zurück. Er musste natürlich zu Fuß zurückkehren, weil die Krins Eltern in den Eisenschimmel geritten sind. Und er geht zu Quoth und zeigt ihm nochmal seinen Hals, um zu beweisen, dass er sich das Knick nicht gebrochen hat. Und verlangt danach seinen 2 Penny. Das finde ich sehr wichtig.
Das finde ich auch so toll. Das ist so eine Side-Story, so eine Side-Quest, die ich gerne abgeschlossen habe.
Ja, ist mega gut. So, und Krin, er unterhält sich nochmal kurz mit Krin und gibt ihr auch so ein bisschen die teureren Sachen in ihre Aussteuer, damit die gut über die Runden kommt.
Ja, weil Ellie hat den Bürgermeister
schon teuer, ja, ist, genau.
Die ist eh schon privileged. Mir fällt gerade auch auf, dass Elodin ja auch zwischendurch, während er was erklärt, kleine Jungen hin und her schickt und den,
ja,
so...
Das ist
Befehle
auch
gibt. Hier wirf man bei und komm mal hierher, um zu demonstrieren, dass auch Rufnamen gemacht,
ja,
haben. Naja.
Krin bedankt sich, küsst Quoth auf die Wange und Quoth erzählt auch nochmal, verkauf dich nicht unter Wert und heirate keinen Narren. Und Krin sagt, du auch nicht.
Und dabei haben ihre dunklen Augen
sanften
schalkend,
ja,
geschaut. Und das ist für mich nochmal eine Denner. Die,
ja,
hier
oben wird auch nochmal genannt und erinnerte wieder an eine jüngere Denner.
Ja,
das
an eine ein Jahr jüngere Denner.
Ja, ich weiß auch nicht. Also das so zu nennen, finde ich da auch weird, aber okay. So, und der Wachtmeister ist jetzt aber betrunken. Das stellt uns natürlich vor die Problematik. Was machen
Vielleicht,
wir denn jetzt?
Warte mal kurz, ich bin wieder 3 Sekunden hinten dran hängen geblieben und habe noch gebuffert. Und zwar, Code erzählt ja die Geschichte und vielleicht hat der die gegenwärtige Denner im Kopf und sagt, ihn erinnert sie an eine junge Denner und es ist nicht der junge Quoth, der sich an eine noch jüngere Denner als die junge Denner erinnert.
Ja, fair, für mich.
Ist ein Stretch.
Ist ein Stretch. Hold your beer. Ich würde nämlich immer sagen, dass diese junge Denner bezieht sich immer einfach auf ein Alter, wo Quoth sie noch nicht kannte.
Und jetzt haben wir so eine Stelle, die so ist wie in Tabirn, als Quoth die gebrauchten Schuhe umsonst kriegt. Und zwar der Bürgermeister sagt ihm quasi, naja, ich gehe jetzt nach da hinten zu dem Sheriff.
Ja.
Und erzähl dem jetzt, dass du ganz viele Menschen getötet hast. Und während ich da hinten hingehe, kann ich so circa 15 Minuten lang nicht gucken.
Ja, und es ist ein großes Durcheinander
wink, wink,
hier.
Notch, notch.
Ja.
Also wenn du dann einfach davon slippst, dann würde niemand das mitkriegen.
Ja.
Und so passiert es dann auch.
Nicht bevor er auch noch sagt, du bist einfach ein Lamm und nein, ich will dich nicht einsperren. Du hast nur getan, was richtig war. Und Quoth auch noch protestiert und sagt, ich habe dem Jungen den Arm gebrochen. Und der Bürgermeister sagt, ich habe das vergessen und holt einen 1/2 Penny heraus und gibt den Quoth.
Ja, ey, das ganze Dorf delivered hier.
Ja, ist richtig gut. So, und dann sagt Quoth aber auch, ja, 10 Minuten müssten reichen. Und sie reden auch wieder darüber, dass sie, ob er die Pferde nicht bräuchte. Und Quoth will die aber unbedingt bei den Mädchen lassen und sagt auch,
Viru sind es gewohnt zu gehen.
Viru sind es gewohnt, zu Fuß zu gehen. Und sagt dann auch noch, und vergesst nicht, achso, dass die Mädchen von Banditen entführt wurden. Und vergesst nicht, dass es ein Edemaru war, der sie euch zurückgebracht hat. Das ist ihm auf jeden Fall besonders wichtig. Aber habe ich das richtig verstanden, dass er jetzt trotzdem ein Fugitive ist? Also wird das zur Anzeige gebracht? Ich meine, der Wachtmeister ist auch Ellies Onkel. Vielleicht lassen es auch einfach fallen.
Das ist die Frage. Das ist eine offene Frage.
Okay. Viele offene Fragen beantworten wir auch.
Man muss auch dazu sagen, es ist wirklich
Nicht mehr viel übrig?
Nicht mehr viel Buch. Wir gehen mit großen Schritten erstmal jetzt ins Kreisinger Blatt.
Das Kreisinger Blatt. Spekulationen.
Das Kreisinger Blatt, die Rubrik, in der die scharfe, knüppeldicke Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte.
Also, ich hole Pete aus meinem Rucksack heraus und möchte bitte, dass der Schildknappe wird bei Quoth. Das wäre mein Herzenswunsch, muss ich sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das wäre sehr süß. Das ist der Spin-off, den ich sehen will.
Das hat dann auch richtige Ward und, wie heißt der andere?
Greg.
Ward und Greg Energy.
Ja, von Over the Garden Wall. Das ist das, was ich sehen will. Und einfach Spin-off von Pete fände ich auch großartig.
Apropos ADHD, ich kann jetzt live davon berichten, wie ich verhindern konnte, ADHD-Steuer zu bezahlen.
Aha.
Und zwar wurde mir von einem Online-Shop, Mondo oder so heißt der, da kann man so Fan-Stuff kaufen und auch so Figuren. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich kann mich beim besten Willen nicht zurückerinnern, warum ich das gekauft habe, weil ich hasse solche Figuren. Ich hasse Sachen, die einfach zustauben.
Mhm.
Und ich habe eine Mail bekommen von diesem Online-Shop, dass die Lieferung sich noch weiter verzögert.
Und du hast gesagt,
für
stornieren.
Diese Over-the-Garden-Wall-Figuren im Wert, Nathalie, jetzt schnall dich an. Im Wert von $250 und der Versand hat $100 gekostet. Ja. Und ich habe sie letztes Jahr an Halloween bestellt, am 31. Oktober.
Oh, crazy shit.
Das heißt, ich konnte jetzt sagen, Abbruch, Storno.
It was a different time, ja.
Und habe jetzt diese $350 zurückbekommen. Alter, was hat mich da geritten? Ich weiß es nicht, aber die Gefahr... Die Katastrophe wurde noch ein letztes Mal abgewendet.
Ich ringe noch mit mir, um diese Katastrophe abzuwenden, weil ich ja diese Witch-Bände schon für teuer Geld gekauft habe. Es sind noch zwei, die ich nicht habe, bei eBay aufgetaucht. Die eine für 240 und der andere für 130. Und ich muss mir einfach so doll sagen, Nathalie, don't do it, girl. Und ja, da stehe ich gerade, aber ich habe es noch nicht getan. Und das ist schon der erste Impuls, ist schon überlebt. Das ist strong, ja. Impulsiv, wie ein normaler Mensch, der keine neuen Leute tötet, würde ich sagen.
Ja.
Vielleicht ist das auch, weißt du, dieses Impuls, dieses Dopamin-Quos, wir gucken dich an.
Ja.
Nee, ich fand es ein sehr schönes Kapitel, muss ich sagen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Severin. Was haben wir denn alles im Rucksack? Pete haben wir wieder rausgelassen. Wir haben das mit dem Ei, wenn ein Bein fault, muss man Eisen drauf machen. Irgendwie sowas.
Ich habe ganz viel. Aber ich weiß, also alles, was ich in den Rucksack gepackt habe, hängt zusammen.
Ja, du mit deinem riesen Masterplan.
Ich wollte jetzt einmal kurz vorab nochmal kurz ein Zitat, was er dem Schmiedejungen Aaron Anfang dieses Buches sagt.
Ja.
Um so einen Zwischenstand zu kriegen. Und zwar sagt er: Ich kann dir Geschichten erzählen, die du noch nie gehört hast. Also er bietet ihm an, dass er dabei bleiben darf. Er wäre wirklich Quoth, damit der andere nicht
in den Krieg zieht. Ja.
Stories no one will ever hear again. Stories about Felurian, how I learned to fight from the Aedir. The truth about Princess Ariel. Mhm. Ja, da kneift sie die Augen zusammen und guckt suspicious. Wir haben schon die Geschichten über Felurian gehört. Wir haben auch schon gehört, wie er das Kämpfen gelernt hat von Adam. Wir haben noch nicht die Wahrheit über Prinzessin Ariel.
Ist Ariel Denner? Ist Ariel die Meerjungfrau?
Das wissen wir nicht, aber Prinzessin Ariel wird auch am Anfang von Namen des Windes genannt, als er ganz viele Sachen aufzählt, denen er beigewohnt hat. So.
Eigentlich hat er nur 5 Geschichten, aber die nennt er immer wieder.
Also die anderen zwei Sachen sind in diesem Buch passiert. Stellt sich die Frage, ob die Wahrheit über Prinzessin Ariel auch noch in diesem
Ariel
Band
hat nicht mehr
vorkommt.
Viel Zeit, also nicht mehr viele Seiten auf jeden Fall.
Und dann sagt er nämlich zu Aaron: I know how this war started. I know the truth of it. Once you hear that, you won't be nearly so eager to run off and die fighting in the middle of it.
Ja, es klingt nach einem blöden Grund, nicht
Bisschen.
Wahr?
Bisschen, ja. Naja, und ich habe
aber
jetzt heute...
Aber sind es nicht immer blöde Gründe? Ja.
Ich habe dir heute nochmal die Trappist-Geschichte mitgebracht von Telu und Inkanes, aber ausgewählte Stellen.
Okay.
Und ich habe dir die deutsche Übersetzung mitgebracht.
Das
Und dann kannst du mit dem Kapitel von heute und den ganzen Sachen, die ich in den Rucksack gepackt habe, vielleicht mal im Hinterkopf haben.
Haushalten.
Also, ich bin nicht Menda, auch wenn mich meine Mutter so genannt hat. Ich bin Telu, der Herr.
Ich bin gekommen,
um euch von den Dämonen zu befreien und von der Bosheit in euren Herzen. Ich bin Telu, mein eigener Sohn. Lasset die Bösen meine Stimme hören und darüber erzittern.
Du guckst so erwartungsvoll.
Fällt dir dazu irgendwas ein aus dem heutigen Kapitel? Warte.
Ist das die Stelle, wo die Männer am Start kommen? Ja, ne? Warte. Ich habe das Buch wieder zugeschlagen, ich Idiot. Ich Shit-Eater.
Du darfst es nicht so ganz, das Problem ist so ein bisschen, man darf es nicht chronologisch sehen. Warte. Nein. Lass mich mal kurz.
Ja, also aufgebrachter ist er natürlich mehr in der Phase, wo er über die Ruhe spielt, ne?
Genau. Hast du die Stelle da mal kurz? Ja.
Es waren nicht einmal richtige Schauspieler. Das Lächeln des Bürgermeisters verging wieder. Was soll das heißen? Es waren keine Edemaru. Wir tun sowas nicht. Hör mal, sagte der Bürgermeister ein wenig lauter. Ich weiß ganz genau, was die Ru tun und was nicht.
Ich bin nicht Menda, auch wenn mich meine Mutter so genannt hat. Ich bin Telu, der Herr. Ich bin gekommen, um euch von den Dämonen zu befreien und von der Bosheit in euren Herzen. Ich bin Telu, mein eigener Sohn. Lasset die Bösen meine Stimme hören und darüber erzittern. Okay, du siehst die Parallelen nicht. Egal, gehen wir einfach mal weiter. Und sie erzitterten, doch einige weigerten sich, ihm zu glauben. Sie beschimpften ihn als Dämon und drohten ihm. Einige warfen Steine nach ihm und spuckten vor ihm und seiner Mutter aus.
Ja, da würde ich ja jetzt das mit den Augen und der Haarfarbe eigentlich einsetzen. Bist du einer von diesen elenden Schauspielern, die letzte Woche hier waren? Ich schüttelte den Kopf und versuchte ganz harmlos auszusehen. Nein, ich glaube schon, für mein Gefühl siehst du aus wie einer von diesen Ru. Du hast dieselben Augen. Die anderen Männer reckten die Hälse, um mein Gesicht besser sehen zu können. So in die Richtung, maybe, baby.
Ja, da wurde Telu sehr zornig und er hätte sie alle zerschmettert, hätte Periel ihn nicht zurückgehalten. Was erwartest du, fragte sie ihn leise. Was erwartest du von Menschen, die Dämonen zu Nachbarn haben? Selbst der bravste Hund beißt, wenn er oft genug getreten wird.
Lass ihn in Ruhe, Seth. Seth, der schon Angriffsluft sich die Hände gehoben hatte, hielt inne. Also... Aber da eilte Grin schon zu ihm. Die Frauen ließen sie durch und folgten ihr. Er hat uns gerettet, Seth, rief sie wütend. Du Esel, Idiot, er hat uns doch gerettet. Wo wart ihr denn? Warum habt ihr uns nicht befreit?
Telu dachte darüber nach und sah ein, dass sie recht hatte. Also blickte er zu Rengen hinüber, sah ihm tief ins Herz hinein und sagte, Rengen, du hast eine Mätresse, die du dafür bezahlt hast, dass sie mit dir schläft. Und manche der Männer, die in deine Schmiede kommen, betrügst oder bestiehlst du. Und obwohl du laut betest, glaubst du nicht, dass ich, Telu, die Welt erschaffen habe und über alle wache, die darin leben.
Wir haben es ja versucht, rief er empört. Als wir gemerkt haben, was passiert ist, sind wir sofort aufgebrochen. Aber die haben das Pferd unter Bill weggeschossen. Und Bill hat sich das Bein zerquetscht. Jim hat einen Stich in den Arm bekommen und den alten Kappa haben sie so verprügelt, dass er immer noch bewusstlos ist. Sie hätten uns fast umgebracht. Maybe, baby. Der arme Kappa, über den haben wir nie wieder was gehört.
Der arme Kappa. Dann habt ihr euch nicht genug angestrengt, rief Krin, ihre Augen blitzten. Aber er hier hat uns befreit, weil er ein richtiger Mann ist. Im Unterschied zu euch, ihr hättet uns verrecken lassen. Und dann steht da noch, ein etwa 17-jähriger Bursche links von mir konnte seine Wut nicht mehr bezähmen. Das wäre doch alles gar nicht passiert, wenn Ellie sich nicht wie eine Hure aufgeführt hätte. Als Rangan das hörte, wurde er kreidebleich und ließ seinen Hammer zu Boden fallen. Denn was ihm Telu da gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Und Telu sah auch die anderen Männer und Frauen an. Er schaute in ihre Herzen und sprach aus, was er dort sah. Sie alle waren böse, und zwar so böse, dass Rangan nach der tugendhaftesten von ihnen unter ihnen war.
Ich sah mich um, aus den Gesichtern der anderen Männer blickte derselbe Zorn entgegen, ein Zorn, wie er in den Herzen braver Männer wächst, die Gerechtigkeit wollen und wenn das nicht geht, Rache.
Dann zog Telu auf der unbefestigten Straße zwischen sich und denen, die gekommen waren, einen Strich. Diese Straße gleicht dem sich dahinschlängenden Lauf eines Lebens. Und es gibt zwei Wege, die man darauf einschlagen kann und sie verlaufen Seite an Seite. Ihr alle wandelt auf jener Seite. Ihr müsst euch nun entscheiden, entweder ihr wandelt weiter auf eurem Weg oder ihr kommt herüber auf meinen.
Das löse das Rätsel, Mauri, löse es.
Ich spürte die Blicke der Anwesenden auf mir. Die eine Hälfte von ihnen dachte, er hat alle sieben getötet. Ja. Die andere Hälfte dachte, da waren doch auch noch zwei Frauen dabei, hat er die auch umgebracht? Ach so, der Bürgermeister betrachtete mich lange gut, sagte er schließlich, als sei er soeben zu einer Entscheidung gelangt. Gut, das ist für alle besser. Das sind ihre Pferde. Sie gehören jetzt den Mädchen. Die beiden Wagen findet ihr ungefähr 40 Meilen östlich von hier. Krin kann euch zeigen, wo sie versteckt sind. Sie gehören ebenfalls zu den Mädchen. Ja, man darf das nicht so, das muss man dann halt extrem übertragen. Genau. Dann überspringe ich auch eine ganze Weile und springe zum Ende von der Geschichte. Und welche Rolle spielt es dann, auf welcher Seite ein Mensch wandelt? Es war Rengen, der diese Frage stellte. Er war ein großgewachsener Mann, einer der wenigen, die größer waren als der dunkeläugige Telu. Doch das, was er soeben gesehen und gehört hatte, hatte ihn erschüttert. Was ist denn auf unserer Seite der Straße? Schmerz, sagte Telu mit steinharter, steinkalter Stimme. Und Strafe. Und auf deiner Seite? Jetzt Schmerz, sagte Telu im gleichen Tonfall. Und jetzt Strafe für all das, was ihr getan habt. Das ist unumgänglich, aber auch ich bin hier, das ist mein Weg. Und wie komme ich hinüber? Bedauere, bereue, wechsle zu mir herüber. Rengen schritt über den Strich und stellte sich zu seinem Gott.
Da würde ich Gran einsetzen, weil die auch größer ist.
Ja, welche Stelle?
Tatsächlich die letzte. Gran stellte ihr Becher behutsam auf den Tisch ab. Ihre Miene war wieder gefasst. Wenn ein Bein fault, nimmt man es ab. Sie machte eine entschiedene Bewegung mit der flachen Hand und nahm ihr ein Stück Kuchen und begann es mit den Fingern zu essen. Und manche Menschen müssen getötet werden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Ich würde die Stelle einsetzen mit dem Jason. Tränen liefen ihm jetzt über das Gesicht, obwohl ich nicht hätte sagen können, ob vor Scham, Angst oder Schmerzen. Und jetzt wirst du Ellie sagen, dass deine Worte dir leid tun. Ich ließ ihn los, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass er stehen konnte, und drehte ihn zu Krin und Ellie um. Die Frauen umgaben die beiden Mädchen wie einen schützenden Kokon. Der Busche hielt sich benommen den Arm. Ich hätte das nicht sagen sollen, Ellie, schluchzte er. Er klang so unglücklich und reumütig, wie ich es trotz des gebrochenen Arms nicht erwartet hätte. Da hat ein Teufel aus mir gesprochen, aber ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich schwöre es, wir alle haben uns Sorgen gemacht und wir haben versucht, euch zu befreien. Aber da waren so viele und sie haben uns aus dem Hinterhalt auf uns gestürzt. Und so weiter.
Ja, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst.
In diesem ganzen Kapitel ist Quoth Telu. Und zwar nicht die ganze Zeit, sondern verschiedene Menschen nehmen die Rolle von Telu zwischendurch ein. Weil das, was du sagst mit Gran, das ist auch nicht so weit hergeholt. Ich würde es zu anderen Sachen linken, verbinden, was du gesagt hast. Aber es ist trotzdem so, dass die gleichen Dialoge quasi stattfinden.
Ja, fair. Und auch der Vibe, ne? Also dieses, wofür entscheide ich mich? Also in welche Richtung will ich gehen?
Es ist jetzt halt interessant, weil Quoth hat die ganze Edemaru-Truppe umgebracht. Und in dem Moment ist er quasi Cinder, wenn man so will. Von der Geschichte her, wie sich das wiederholt.
Ja.
Da war er aber auch gleichzeitig Telu, weil er die Dämonen gejagt hat und sie niedergestreckt hat, alle, bis auf zum Schluss Enkanis, den er dann ja auch mit dem Rad verbrannt hat. So, dann bringt er die beiden Mädchen zurück ins Dorf und dort spricht er dann über diese Gerechtigkeitssache. Das ist aber rückwärts von der Geschichte von Trappist, weil erst wird er geboren als seiner selbst, wächst dann heran, bis mit 17 Jahren werden die anderen Menschen plötzlich ganz misstrauisch. Was ist das für einer? Und dann hinterher jagt er ist ja Telu, und dann unterteilt er die Menschen auf seinen Pfad und einer kommt nicht rüber und das ist Enkanis und dann jagt er Enkanis. Und auf der Jagd nach Enkanis streckt er mehrere Dämonen nieder und zerstört mehrere Städte.
Verstehe.
Das heißt, diese Telu-Geschichte hat sich jetzt quasi gerade abgespielt über die letzten Kapitel, aber nicht in der Chronologie, wie wir sie von Trappist kennen.
Okay.
Und in kleiner Scale. Und man muss auch dazu sagen, dass er ja sagt, das ist eine Fake-Edemaru-Truppe.
Ja.
Aber es wird quasi wie als kleines Theaterstück nochmal aufgeführt und er ist dabei Telu.
Boah, ja, ich, weißt du bist jetzt ja der Grandmeister und ich brauch die 3 Sekunden Bufferzeit jetzt für diese Dinge. Aber ja, das ist aber auch die Timeline, ne? Das hatte ich auch gar nicht so
auf dem Schirm. Also die Manda-Story passiert jetzt im Dorf Levenshire. Dieses, die aufgebrachte Menge, und er teilt dann die Leute anschließend, ne, und mit dem Schmieden und so. Und die Sache mit Telu jagt Enkanis und Dämonen, dabei bringt er um und zerstört die Städte. Das ist das, was passiert ist mit der Fake-Edemaru-Truppe. Also quasi rückwärts. erzählt.
Ja, wobei ich da auch Jagd, Enkanis und die verschiedenen Städte, also da finde ich halt auch diese ganzen eigenen Spots, wo er jetzt war, ne? Auch mit der Banditenbande und so. Das würde ich da halt auch nicht komplett rauslassen, ne? Das gehört da ja auch irgendwie noch mit dazu. Weil das hat mehr Jagdfeeling wirklich als diese Geschichte. Ja, gut, er hat die natürlich auch gejagt, die einzelnen, ne? Das und bringt da die auch noch mit den, was er bei denen durchschneidet und so. Das ist natürlich auch alles ganz spannend. Verstehe. Ja, es ist immer alles im Großen und im Kleinen. Das ist, glaube ich, so.
So, und jetzt zum Schluss von dem Kapitel hat er Angst, mit dem eisernen Gesetz in Berührung zu kommen. Da muss man auch noch dazu sagen, die Bibel von Telu heißt das Buch des Weges.
Mhm.
Weil es gibt ja diese Wege, den Pfad, könnte man auch sagen.
Mhm.
Und das eiserne Gesetz legt Telu dann ja fest.
Mhm.
Und jetzt hat Quoth zum Schluss Angst davor, davon bestraft zu werden, weil er quasi dagegen verstoßen hat. Das heißt, in dem Moment ist er dann wieder nicht mehr Telu. Oder es hat was damit zu tun, dass Telu sich mit Enkanis zusammen ans Rad bindet und die dann zusammen sterben müssen.
Mhm. Was ich auch spannend finde, jetzt wo du sagst, ne, hier Weg und Pfad, erinnert mich so ein bisschen daran, weil es ja auch Kritik an der Kirche oder zumindest an dieser Organisation drumherum, an den Telanern gab, dass das wie so eine Fake-Version von dem Letani an sich klingt.
Mhm.
Möchte ich an dieser Stelle dem leicht schmunzelnden Mauri mitgeben.
Mann, ich kann es nicht verhindern. Ja, natürlich habe ich extra Pfad gesagt, damit
Verbindung
zu Letani hergestellt wird. Ja, vielleicht erinnert dich die ganze Szene ja mit dem, wie das Buch des Weges und das eiserne Gesetz entstanden ist, auch nochmal an was anderes.
Ja, die habe ich auch nicht mehr im Kopf. Und ich war, guck mal, ich hab noch gedacht, guck mal, Fellingabend, was wir im ersten Kapitel alles gelernt haben, als ob ich mir die ganze Scheiße merken kann. So, es ist viel zu viel für mich. Und dann dachte ich, naja gut, es wird schon nicht alles irgendwie wichtig sein. Turns out, es ist alles wichtig.
Ich habe jetzt so, damit können wir dann die Folge jetzt abschließen. Ich pflanze euch allen und dir, Nathalie, Dinge in den Kopf, die, über die ihr dann nachdenken könnt oder auch nicht. Früher oder später werde ich es euch auch erzählen.
Man kann dich nicht davon abhalten.
Niemand liest das Buch halt tausendmal wie ich und freut sich dann, dass er was rausfindet darüber. Ich kann dir noch Honorable Mentions, neun Dinge, die ich gefunden habe.
Yeah.
Und zwar, es gibt auch neun Planeten.
Ja, spannend.
Und jeder Planet steht für einen griechischen Gott. Hermes, Aphrodite, Gaia, Ares, Zeus, Kronos, Uranus, Poseidon und Hades. Hätten wir hier als die neun Planeten. Dann noch aus dem hebräischen Alphabet die ersten neun Buchstaben. Da beginnt das erste mit Aleph. Das übrigens aussieht wie ein X. Das sind die neuen Querverbindungen, die ich gefunden habe. Dann gibt es die neuen Engel natürlich. Telu, Kirel, Dea, Enlas, Geisa, Leselte, Imet, Ordal und Andan. Es gibt sieben Chandrian, Alaxel, Ferule, Syphos, Sterkus, Usnea, Dalcenti und Alenta. Plus zwei, die vielleicht Frauen sein könnten, zum Beispiel, wenn man sagt, sieben Männer und zwei Frauen. Aber habe ich jetzt nicht hier mit
hab
inkludiert?
Habe ich nicht laut gesagt, ja.
Habe ich nicht laut gesagt. Und es gibt natürlich auch noch neun Master an der Universität. Da hätten wir Herma, Kilvin, Lauren, Avül, Brandur, Elxadal, Mandrake, Elodin und Hemme, der übrigens Jason mit Vornamen heißt.
Ja, brecht ihm alle Arme.
Ja.
So.
Und damit ging's los. Das hat den Stein ins Rollen gebracht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Timeline aufzustellen. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein. Es wird spannend, bleibt spannend.
Bemüht auf jeden Fall die E-Mail-Adresse, wenn ihr damit rätseln wollt oder vielleicht auch das eine oder andere im Kopf habt. Die sagen
oder jetzt schon die Offenbarung hattet.
So.
Und Nathalie, eine Sache muss ich dir jetzt noch sagen.
Um Gottes
Ganz
Willen.
Zum Schluss.
Oh nein, wir sind schon wieder. Irgendwann
nächste
kommt Taborlin.
Folge,
nein!
Ihr seht Taborlin-Folge. Also üb den Kitan, denk über Letani nach und beobachte den Schwertbaum. Es gibt wieder was zu gewinnen.
Ist doch schon wieder hier irgendwas Verstecktes. Boah, du bist wie so ein Philo-Lehrer, der auf genau die eine Antwort hinaus will. Gut, dann werde ich die Zeit nutzen, um meinen Geist zu leeren und mich ins steinerne Herz zu verziehen. Und würde sagen, lass uns ins Outro kreiseln.
Nächste Folge nehmen wir Kapitel 136 unter die Lupe. Das sind die Seiten 371 bis 387 im zweiten Teil eurer Lieblingsausgabe des Klett-Cotta Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörderisch Podcast mit den Ös, also Es. Unser heutiges Zauberwort Scheißefresser.
Oder spendiert uns noch ein Tässchen Kaffee bei Ko-fi. Mails gehen an kmp@fantasyfriday.de. Die Musik ist von Christoph Stöber. Weitere Infos erhaltet ihr auch noch in unseren Shownotes. Natalie, sieh mal, es ist eine knüppeldicke Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Knüttel oder knüppelbig bedeutet also dicker Stock. Vor wem fürchtet sich also ein knütteldicker Knochenbrecher, fragt man sich. Erstens Groot, zweitens Baumbart. Und drittens natürlich Twiggy. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Verstehe, verstehe.
Ja.
Hölzern nenne ich das.
Ich dachte immer, Twiggy wäre auch diese Ente von Disney. Ist sie aber gar nicht. Hier ist anders. Also ich meine nicht Donald offensichtlich. Da gibt es noch so eine gelbe.
Model?
Ja, ich habe dann das Model genommen. Im Zweifel ist die mit dem Baumbart auch dabei.